SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Sabine Hackländer. Guten Abend. Und das sind unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Neue Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg. Russland ruft zur Teilmobilmachung auf und droht dem Westen indirekt erneut mit einem Atomschlag. Energieriese Uniper bald in Staatshand. Die Details dazu kamen heute vom Bundeswirtschaftsminister. Und kein Kraut gegen organisierte Kriminalität. Laut aktuellem Lagebericht sind Mafia, Rockerbanden und Co. trotz verstärkter Polizeiarbeit weiter munter aktiv. Doch zunächst der Blick nach Russland. Der Schritt war in der einen oder anderen Form erwartet worden und durfte für viele dennoch ein Schock sein. Russland ordnet erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg eine Teilmobilmachung des Landes an. Kein Bluff, sondern bitterer Ernst, wie Präsident Putin am Morgen in einer Fernsehansprache klarmachte. Rund 300.000 Reservisten sollen so zusätzlich in den Ukraine-Krieg geschickt werden können. Annette Kamera ist unsere Russland-Korrespondentin. Frau Kamera, wie ist das im Land angekommen? Fangen wir mal bei den Medien an. Folgen die der Argumentation Putins in allen Punkten oder gibt es Misstöne, Untertöne, was auch immer?
Also heute im Laufe des Tages wurde erstmal sozusagen Putins Ansprache und die seines Verteidigungsministers rauf und runter gespielt. Die großen Meinungsformate, die kommen erst am Abend, aber man konnte gestern Abend schon sehen, wie sozusagen eine Stimmung kreiert wird, die versucht, das zu feiern, die zu sagen, ja, die besetzten Gebiete, die sollen jetzt zu uns gehören und ja, als Folge dessen müssen wir eben auch sozusagen unsere Armee aufstocken. Und es sind ja auch nicht alle, es ist ja nur ein Teil des Landes deshalb sozusagen ist das, was jetzt kommt, notwendig und da versucht man jetzt eher die Reihen dafür zu schließen und so eine gemeinsame Aufbruchsstimmung sozusagen zu schaffen.
Gilt es denn auch, also diese Zustimmung für die Drohung, möglicherweise taktische Nuklearwaffen einzusetzen, falls diese dann als russisch geltenden angesehenen Gebiete angegriffen würden?
Also es ist so, dass tatsächlich in den Medien, in den Debattenformaten im Staatsfernsehen, die oft einen viel, viel raueren Ton haben als wir in Deutschland, die haben das Thema Nuklearwaffen schon seit Wochen eigentlich diskutiert, seit Monaten. Und auch Margarita Simonyan, eine große Leitfigur der russischen Propaganda, hatte gesagt, naja, entweder das wird jetzt der siegreiche, also sozusagen der ruhmreiche Sieg oder es gibt einen Atomkrieg. Und Wladimir Putin hatte aber immer gesagt, nein, 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 diskutiert das schön, aber das wird nicht kommen. Und jetzt spricht er zumindest auch zum ersten Mal davon, dass sozusagen Russland nuklear erpresst werde und bringt sozusagen das Wort im Mund.
Was die russische Bevölkerung wirklich vom Krieg in der Ukraine denkt, ist aufgrund der Repression im Land ja schwer zu sagen. Gibt es dennoch irgendwelche Hinweise darauf, ob sich durch die jüngsten Ankündigungen möglicherweise Protest regt und wenn ja, in welcher Form?
Also auf jeden Fall für heute Abend um 19 Uhr sind Proteste geplant in ganz vielen Städten, in mehr als einem Dutzend russischer Städte. Und tatsächlich ist es auch so, dass viele selbst sozusagen eher patriotisch eingestellte Menschen fragen sich jetzt, ob sie eingezogen werden. Und das wird in den sozialen Medien diskutiert. Und da ist jetzt die Frage, trifft das auch mich quasi? Also es rückt sozusagen, dieser Krieg rückt jetzt auch näher, auch an die vorher sehr loyal dem Regime gegenüber eingestellt waren.
300.000 Reservisten sind von der Mobilmachung betroffen. Russen, die jetzt also ihre Arbeitsplätze, ihre Familien verlassen müssen, wird das so ohne weiteres gehen oder könnte diese Einberufung noch Schwierigkeiten bereiten?
Also heute sind erstmal die Flüge quasi ausgebucht gewesen in Länder, wo Russen keine Visa brauchen. Es gibt für in den nächsten Tagen gibt es zwar wieder Tickets, aber zu horrenden Preisen. Das ist so ein bisschen wie nach dem 24. Februar, als dann alle sozusagen das Land verlassen wollten. Der Verteidigungsausschuss der Staatsduma hatte heute aber schon festgelegt, dass man besser nicht ausreisen solle. Man darf es machen, aber man soll doch bitte eher Urlaub machen in russischen Gebieten. Und wenn man auf jeden Fall die Vorladung erhalten hat, dann darf man nicht mehr ins Ausland reisen.
Informationen von unserer Korrespondentin für Russland, Annette Kamera. Und wie reagiert man in Berlin auf Putins jüngste Eskalation? Entsetzte Reaktionen waren heute sowohl aus der Bundesregierung als auch von der Opposition zu hören. Alle doch weitestgehend einig in der Sache. Anita Fünfinger berichtet.
keine Nervosität zeigen, im Gegenteil Russland kleinreden. Auf diese Reaktion scheint sich die Bundesregierung verständigt zu haben. Durch die Bank werteten am Mittag Politiker der Ampelkoalition die Ankündigung Russlands einer Teilmobilisierung als Zeichen der militärischen Schwäche. Bundeskanzler Olaf Scholz sendete von New York aus eine klare Botschaft.
Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Russland das alles nur noch viel schlimmer.
Und deswegen müsse die Ukraine noch besser unterstützt werden mit schweren Waffen, heißt es nun immer lauter aus der Union. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter fordert von der Bundesregierung,
dass die Ukraine jetzt in ihrem Kampf gegen Russland weiter massiv unterstützt wird und dass Deutschland mit Schützenpanzern und Kampfpanzern, die über diese europäische Initiative, dass die Leopardnationen ihren Beitrag leisten. Und wenn jede der Leopardnationen 10 liefert, dann hätten wir zwischen 100 und 120 Kampfpanzern Leopard. Das wären gut reichlich 2 Bataillone, die würden den Angriffsschwung mehren.
Die Union wird morgen im Bundestag einen Antrag einbringen, in dem die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine gefordert wird. Das soll die Ampel unter Zugzwang bringen. Noch aber lassen sich SPD, Grüne und FDP nicht darauf ein. Anton Hofreiter von den Grünen fordert lediglich die weitere Lieferung von Waffen und Panzern wie den Gepard. Nachschubprobleme sieht er auch nicht.
Die Industrie und die Bundeswehr ist dazu in der Lage. Bei der Industrie steht eine ganze Reihe von Dingen auf dem Hof rum, wie es so schön heißt.
Was da auf dem Hof rumsteht, sind auch Kampfpanzer und Schützenpanzer, von denen auch die Union spricht. Das aber kommt für die Bundesregierung nicht in Frage. Regierungssprecher Büchner stellt eindeutig klar:
Wir wollen die Ukraine ertüchtigen, sich zu verteidigen, ihre territoriale Integrität und Souveränität zu verteidigen. Aber es geht nicht darum, Waffen zu liefern, mit denen Russland angegriffen werden kann.
Die Sprachregelung innerhalb der Regierung lautet daher so, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen es am Morgen bereits formuliert hatte. Deutschland werde die Ukraine weiter vollumfänglich unterstützen. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, betont, es werde keine Alleingänge Deutschlands ohne die Bündnispartner geben. Auch FDP-Chef Christian Lindner rät, verstärkt zu prüfen, wie man die Ukraine im Kampf um Frieden und Freiheit dauerhaft unterstützen könne. Was das genau bedeuten könnte, führte Lindner nicht aus. Deutschland habe im Ukraine-Krieg nichts zu gewinnen, sagt der Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla. Er fordert, die Bundesregierung solle sich für Friedensverhandlungen einsetzen. So sieht das auch die linke Bundestagsabgeordnete Jacqueline Nastitsch. Es müsse nun alles auf Diplomatie gesetzt werden. Russland sei in der Lage, einen jahrelangen Krieg zu führen.
Seit gestern ist klar, Deutschlands größter Gasimporteur Uniper kommt unter staatliche Kontrolle. Dem angeschlagenen Unternehmen sollte ja eigentlich über die Gasumlage geholfen werden. Das Geld hätte aber wohl nicht ausgereicht, um die Verluste, die Uniper täglich beim Einkauf auf dem Gasmarkt macht, auszugleichen. Abgesehen davon, dass es offenbar auch rechtliche Vorbehalte gab. Nun also die Verstaatlichung. Wie genau die aussehen soll, finanziell wie organisatorisch, dazu hat Bundeswirtschaftsminister Habeck heute erste Einzelheiten mitgeteilt. Philipp Eckstein berichtet.
Seit Tagen wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell.
Deutschland wird 99% der Anteile von Uniper übernehmen,
teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin mit, auf einer sehr kurzfristig am frühen Morgen einberufenen Pressekonferenz.
Die Probleme haben sich noch einmal dramatisch verschärft.
Und das zwang zum Handeln so ein angespannt wirkender Grünen-Politiker Habeck. Kosten für die Übernahme rund 8,5 Milliarden Euro. Und zwar für eine Kapitalerhöhung bei Uniper und den Kauf von Uniper-Aktien vom finnischen Konzern Fortum. Hinzu kommen Kreditgarantien und Darlehen in Höhe von aktuell knapp 20 Milliarden Euro. Soweit so klar und teuer. Doch was bedeutet die staatliche Übernahme für die geplante Gasumlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde? Erst einmal nichts, so die Botschaft von Wirtschaftsminister Habeck.
Die Gasumlage wird also kommen, jetzt ab 1. Oktober.
Denn bis Uniper wirklich unter staatlicher Kontrolle steht, wird es noch eine Weile dauern. Doch dann
ist die Umlage dann, wenn es ein Staatsunternehmen ist, ab in 3 Monaten ungefähr noch verfassungskonform zu erheben, ist völlig richtig. Ist eine sehr relevante, eine sehr wichtige Frage. Entsprechend muss sie auch beantwortet werden.
Noch gibt es die Antwort darauf offenbar nicht. Zumindest nicht im grün geführten Wirtschaftsministerium. Kaum war die Pressekonferenz vorbei, gab es allerdings öffentlichen Widerspruch aus dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium von Christian Lindner.
Die Verstaatlichung von Uniper steht der Gasumlage nicht entgegen,
sagte Nadine Kallwey, Sprecherin im Bundesfinanzministerium.
Dazu hat das BMF eine rechtliche Einschätzung abgegeben, der zufolge eine entsprechende Ausgestaltung möglich ist.
Sprich, im Finanzministerium geht man davon aus, dass die rechtlichen Zweifel bereits ausgeräumt sind. Uneinigkeit innerhalb der Bundesregierung, für die Opposition im Bundestag eine Steilvorlage. Habeck müsse
die Gasumlage endgültig absagen,
forderte der Sprecher für Energiepolitik der CDU-CSU-Fraktion Andreas Jung.
Die Gasumlage ist längst der weiße Elefant der Ampel. Alle wissen, die ist vor die Wand gefahren, aber keiner in der Regierung spricht es bisher offen aus.
CDU und CSU erhöhen bei dem Thema den Druck auf die Bundesregierung. Erst musste sich Habeck am Mittag den Fragen im Wirtschaftsausschuss stellen. Am Nachmittag setzt die Union das Thema dann auch im Bundestag kurzfristig auf die Tagesordnung. Und auch morgen soll erneut im Bundestag darüber debattiert werden. Etwas untergegangen ist dabei heute eine andere Nachricht zur Gasumlage und zu einem Problem, das noch vor kurzem für zahlreiche Debatten gesorgt hat.
Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wie angekündigt, haben wir einen rechtssicheren Weg gefunden, die sogenannten Trittbrettfahrer vom Trittbrett zu schubsen.
Also eine Regelung, die sicherstellen soll, dass kein Unternehmen von der Gasumlage profitieren wird, das die finanziellen Hilfen nicht benötigt. Die entsprechenden Regelungen werden jetzt innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Doch dafür müsste jetzt bald geklärt werden, wie geht es weiter mit der Gasumlage und muss sie vielleicht schon bald wieder überarbeitet oder sogar abgeschafft werden. Oder, um es mit Robert Habeck zu sagen,
das ist eine sehr relevante, eine sehr wichtige Frage. Entsprechend muss sie auch beantwortet werden.
Zuständig für die Antwort ist die Bundesregierung.
Und mehr zum Thema Juniper auch gleich nach dieser Sendung in SWR Wirtschaft aktuell ab 18.30 Uhr. Ob Mafiosis, Rockerbanden oder arabische Clans, organisierte Kriminalität ist in Deutschland seit langem ein Problem. Ihr rentables Geschäftsmodell besteht in der Regel aus Mord, Menschen- und Drogenhandel, Prostitution, Geldwäsche, Betrug und vielem mehr. Und das, obwohl die Zahl der Ermittlungsverfahren in den letzten Jahren stetig und deutlich zugenommen hat. Das geht jedenfalls aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser und BKA-Präsident Holger Münch heute Vormittag vorgestellt haben. Die Einzelheiten hat die Dietrich Karl Meurer.
Was kriminelle Banden tun, ist bekannt. Fast jedes zweite Ermittlungsverfahren im letzten Jahr drehte sich um Drogenhandel und Schmuggel, gefolgt von Wirtschaftskriminalität, Einbrüchen und Diebstählen. Besonders stark angestiegen die unrechtmäßige Beantragung und Nutzung von Corona-Soforthilfen durch Banden. Bei der Vorstellung des Lagebilds zeigte sich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser besorgt. Auch wenn das organisierte Verbrechen in der Regel weniger sichtbar sei als die Taten von Extremisten oder Terroristen, dürfe nicht unterschätzt werden, wie groß hier die Gefahren sind.
Wir sehen teils hochprofessionelle Strukturen, die konspirativ und international vernetzt agieren, flexibel sind und sich wieder neue profitable Tätigkeitsfelder suchen.
Der wirtschaftliche Schaden, der 2021 durch organisierte Kriminalität in Deutschland verursacht wurde, hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, auf 2,2 Milliarden Euro.
Organisierte Kriminalitätsgruppierungen versuchen nach wie vor, ihre kriminell erwirtschafteten Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen und die illegale Herkunft des Vermögens zu verschleiern. Daher sind die komplexen Geldwäscheermittlungen und Vermögensabschöpfung von ganz zentraler Bedeutung bei der Ermittlung.
Die Bundesinnenministerin verwies darauf, dass der Druck auf die organisierte Kriminalität in Deutschland so hoch wie nie sei. So stieg die Zahl der Ermittlungsverfahren im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf knapp 700. Auch dank der Niederlande und Frankreich. Der Polizei dort war es 2020 nämlich gelungen, 20 Millionen geheime Chatnachrichten von zumeist Drogenhändlerbanden abzuschöpfen, so der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch.
Wir stehen hier vor einer unglaublichen Fülle von Daten, die wir im Verbund mit den Bundesländern, aber auch im internationalen Verbund auswerten. Auf der Basis der Daten dieser Kommunikationsanbieter wurden in Deutschland seit März 2020 knapp 3.800 Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Zudem wurden dank der Chatnachrichten mehr als 39 Tonnen Rauschgift sichergestellt und knapp 500 Schusswaffen. Die Bundesinnenministerin will auch künftig die organisierte Kriminalität entschlossen bekämpfen. Eine Strategie dazu wird die SPD-Politikerin im Spätherbst vorstellen.
Das Signal, was wir setzen müssen, ist klar. Der Rechtsstaat lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. Kein Straftäter darf sich in solchen Strukturen sicher fühlen vor Polizei und Justiz.
Zweifel, dass dieser Kampf erfolgreich geführt werden kann, kommen schon jetzt vom innenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Alexander Throm.
Mit dem jetzigen Haushaltsentwurf sollen 1,4 Milliarden Euro bei den Sicherheitsbehörden eingespart werden. Das bedeutet weniger Sicherheit und nicht mehr Sicherheit.
Throm fordert, damit der Kampf gegen organisierte Kriminalität und Clankriminalität gelingen kann, müssen den Sicherheitsbehörden mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden.
Und über das Thema rede ich im SWR-Tagesgespräch mit Jochen Kupelke. Er ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, GdP. Herr Kupelke, die Zahl der verübten Verbrechen in diesem Milieu steigt, obwohl die Polizei deutlich mehr ermittelt. Wie geht das zusammen?
Als Polizei stellen wir fest, dass die Zahlen steigen, aber nur in dem Bereich, die uns bekannt sind. Das bedeutet, es passieren in dem sogenannten Dunkelfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin schwerste Straftaten. Und das bedeutet, dass dieser Kampf gegen organisierte Kriminalität einer ist, den man ernst nehmen muss, den man konsequent nehmen muss. Und ich glaube, dass die Polizistinnen und Polizisten gerade zeigen, was sie können und drauf haben. Also es geht darum, auch das sogenannte Dunkelfeld zu erhellen. Insofern ist der Kampf da noch nicht vorbei.
Die organisierte Kriminalität ist mit ein Grund dafür, dass Polizei und Nachrichtendienste ja immer wieder erweiterte Befugnisse bei der Überwachung fordern bzw. darauf pochen, wie zum Beispiel auf die Vorratsdatenspeicherung, die ja jetzt per Luxemburger Gerichtsurteil weitgehend verboten wird. Würden Sie sagen, die Ermittler sind wegen solcher verfassungsrechtlichen Einschränkungen im Nachteil gegenüber diesen Banden?
Ja, das sehe ich so. Als Bundesvorsitzender der GdP habe ich mich gestern zur Vorratsdatenspeicherung geäußert. Solche Instrumente fehlen uns und es geht darum, insbesondere die Polizeiarbeit zu erleichtern. Und wenn sich viel Kriminalität in den digitalen Raum bewegt, dann stellen wir im digitalen Raum auch Spuren fest, Dinge, die Hinweise geben, die entlastend oder belastend für Beschuldigte sind. Die wollen wir bekommen und dafür wollen wir moderne und gute Rechtsgrundlagen. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben, wenn wir zum Beispiel im Bereich Vorratsdatenspeicherung die Probleme sehen.
Schauen wir auf das Gewaltpotenzial der Banden. Auch das ist laut aktuellem Lagebericht stetig gewachsen. Wie ist das zu erklären? Denn gewalttätig oder brutal war die organisierte Kriminalität doch eigentlich schon immer, oder?
Absolut, aber jetzt haben wir Beweise, jetzt haben wir durch die Encrochat-Daten, durch das Aufdecken und Knacken von geheimer Kommunikation auch die Beweise und stellen fest, da liegt eine hohe Bewaffnung vor, viele im Bereich von Schusswaffen ernst zu nehmen. Und natürlich beunruhigt ein bisschen, dass das BKA auch sieht, dass Konflikte dieser rivalisierenden Gruppierung möglicherweise auch auf der Straße ausgefochten werden. Das bedeutet hohes Gefährdungspotenzial für Polizistinnen und Polizisten, aber auch für die Gesellschaft. Und das zeigt nochmal, wie wichtig ein so hochwertiges Lagebild ist, um die Chance zu ergreifen, im Zusammenwirken zwischen Bund und Land auch tatsächlich Effekte und Erfolge zu erzielen.
Wie sieht es denn mit der Ausstattung der Ermittlungsbehörden aus, also Personal und anderen Ressourcen? Gibt es da ein Handlungsproblem, wie die CDU das kürzlich kritisiert hat?
Ja, wir sehen ein Handlungsproblem auf uns zukommen. Wir brauchen sehr gutes Personal, gut ausgebildet und auch in ausreichender Stärke. Das Problem bei den Ermittlerinnen und Ermittlern ist, sie müssen lange ausgebildet werden, um die Fähigkeit zu besitzen, organisierte Kriminalität zu erkennen und zu bekämpfen. Und da wünschen wir uns, dass insbesondere die Landeshaushalte und auch der Bundeshaushalt das berücksichtigen und starke Personaleinstellungen und parallel starke Technikausstattung bekommen.
Jochen Kupelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei im SWR-Tagesgespräch. Und wir bleiben weitestgehend beim Thema Kriminalität. Deutsche Ermittlungsbehörden haben heute eine groß angelegte Razzia gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanow durchgeführt. Der Verdacht? Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen. 24 Objekte in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bayern wurden durchsucht. Der Schwerpunkt lag am Tegernsee. Dort hielt sich der Multimilliardär regelmäßig auf. Claudia Gürkow berichtet.
Es war 9 Uhr morgens, als im beschaulichen Rottach-Egern etliche Polizeitransporter vorfuhren. Vermummte Polizisten mit Helmen und schusssicheren Westen verschafften sich Zutritt zu der Villa und weiteren Anwesen in dem kleinen Urlaubsort. Ein ungewohntes Bild für Passanten.
Ich habe die öfters hier beim Spazieren gesehen. Mehrere Bodyguards hatte der, die wohnen auch hier nebenan. Und die waren immer sehr freundlich, sehr zuvorkommend und war eigentlich eher unauffällig.
Der unauffällige Herr Usmanow ist kein unbeschriebenes Blatt, auch wenn er sich gern als Menschenfreund bezeichnet und auf Spenden in Milliardenhöhe verweist. Der gebürtige Usbeke wurde zunächst mit Plastiktüten und Zigaretten reich. Investments, unter anderem in die Metallindustrie, den Bergbau, IT und Medien, machten Usmanow zum Milliardär. Trotz Dementis gilt er als Putin-Vertrauter. Usmanow taucht unter anderem auch in den Panama Papers auf, als Anteilseigner vieler Offshore-Gesellschaften, also verschachtelter Firmenstrukturen in Steueroasen. Usmanows inzwischen für 600 Millionen Euro verkaufte Anteile am FC Arsenal etwa landeten auf der Insel Jersey. Der Chef der Grünen im Tegernseer Tal, Thomas Tomaschek, sieht nicht nur den Oligarchen kritisch.
Naja, wir haben ja jahrelang mit den Herrschaften Geld verdient. Die haben natürlich Gastronomie, Handwerk und alles gut beschäftigt. Und da hat keiner groß was gesagt. Dass Oligarchen nicht hasenrein ihr Vermögen erwirtschaftet haben, war ja auch klar. Aber es hat niemanden gestört in den letzten Jahren.
Der Ukraine-Krieg und die EU-Sanktionen Ende Februar haben auch den Umgang der Justiz mit Oligarchen verändert. Nach Recherchen von BR und MDR gehen die Ermittler davon aus, dass sämtliche Geschäfte Usmanows in Deutschland steuerpflichtig sein könnten. Und zwar, weil er sich seit 2014 immer wieder und länger in der Villa am Tegernsee aufgehalten haben soll. Am Mittag trat die Staatsanwaltschaft München II vor die Presse. Oberstaatsanwältin Andrea Grape nannte keine Namen. Man ermittele gegen einen russischen Staatsbürger und habe den Verdacht, dass dieser gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen habe.
Konkret soll er, obwohl er auf der Sanktionsliste der EU steht, eingefrorene Gelder dazu verwendet haben, eine Sicherheitsfirma zur Überwachung von Immobilien zu bezahlen.
Aus rechtlichen Gründen, hieß es von der Staatsanwaltschaft, könne man keine weiteren Details nennen. Usmanows Sprecher äußerte sich trotz mehrfacher Anfragen bisher nicht. Die Ermittler dürften nach der Durchsuchung vor einer Herkulesaufgabe stehen. Es gilt, komplexe Firmenstrukturen und Geldflüsse aufzuarbeiten. Erschwert wird das nicht nur durch Steueroasen, sondern auch dadurch, dass Usmanow Vermögen an Verwandte und Vertraute abgetreten hat. Mit der groß angelegten Razzia haben die Ermittler ein Zeichen gesetzt, findet zumindest der Lokalpolitiker der Grünen, Thomas Tomaschek.
Also ich habe eigentlich darauf gewartet und dachte mir, das passiert schon viel früher. Und endlich wacht der Staat auf und wird aktiv. Und ich freue mich, dass jetzt was passiert und da wirklich mal nachgeschaut wird.
4 Monate ist es jetzt her, dass in der Mannheimer Innenstadt ein Mann infolge eines Polizeieinsatzes gestorben ist. Der Fall warf damals schnell Fragen auf und ist auch jetzt noch nicht hundertprozentig geklärt. Im Verdacht steht aber weiterhin ein Fehlverhalten der am Einsatz beteiligten Polizisten. Grund genug, weshalb sich heute der baden-württembergische Landtag der Sache angenommen hat. Christian Susanka berichtet.
Der Mannheimer Landtagsabgeordnete der SPD, Boris Weihrauch, warnt vor einem Generalverdacht gegenüber der Polizei. Der Job der Polizistinnen und Polizisten sei hart, gerade beim Umgang mit psychisch kranken Menschen. Und trotzdem brauche es jetzt im Fall Mannheim vor allem eines: Aufklärung. Erst recht, nachdem ein Gutachten nahelegt, dass der Mann in Mannheim wegen des Eingriffs der Polizei gestorben ist.
Also wir sind erstmal zunächst erschüttert über den Ausgang oder das Ergebnis des Gutachtens. Das muss man einfach so sagen. Es ist nicht hinnehmbar in einem Rechtsstaat, dass jemand auf diese Art und Weise bei einer Polizeikontrolle ums Leben kommt. Und das bedarf der Aufklärung. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir heute im Innenausschuss abermals darüber diskutieren.
Im Ausschuss selbst gibt es viele Fragen an Staatsanwaltschaft und den Mannheimer Polizeipräsidenten. Unter anderem auch, weil die Bodycams während des Polizeieinsatzes nicht eingeschaltet wurden. Der leitende Oberstaatsanwalt Romeo Schlüssler.
Wir haben keine Bodycam-Aufnahmen. Wir hätten uns auch gewünscht, welche zu haben. Wir haben keine. Woran das liegt, kann ich Ihnen nicht sagen. Bodycams wurden getragen, wurden aber nicht eingeschaltet.
Der Innenminister selbst hält sich in der Ausschusssitzung zurück. Thomas Strobel von der CDU verweist auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Der innenpolitische Sprecher der CDU, Thomas Blenke, verteidigt.
Wir sind hier in einem Rechtsstaat und da muss ich dann diese Verfahrensregeln, diese Spielregeln muss ich einhalten.
Der Mannheimer Landtagsabgeordnete Boris Weihrauch nach über 90 Minuten öffentlicher Ausschusssitzung am Ende enttäuscht über den Verlauf und über die Unklarheit, ob der psychisch Kranke tatsächlich vor seinem Tod auf dem Mannheimer Polizeirevier gewesen ist oder nicht. Für den SPD-Abgeordneten eine entscheidende Frage, die bislang nicht geklärt sei.
Wir werden jetzt sehen, was daraus folgt. Aber die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu wissen, was an diesem Tag passiert ist und was schlussendlich zu der schrecklichen Folge des Versterbens des Mannes geführt hat.